Einen schönen guten Nachmittag. Es ist Nerd Alerted.
Hallo.
Hallo.
Ja, Nerd 6 ist auch mal wieder im Studio. Wer ist noch da?
Ich höre mich zwar nicht, aber ich bin Nerd 4.
Ich hab dich gehört.
5.
Ich bin Nerd 2. So, jetzt lass mal die Technik sein. Heute. Sind wir vollzählig.
Ja, das stimmt. Wir sind vollzählig.
Endvollständig.
Ich hab's lang nicht mehr, ne? Weiß nicht, hört man mich? Hört man uns?
Ich höre dich.
Okay, wir hören hier nur das große Knistern.
Ja, der Nerd Alert geht sofort nach dieser Musik hier los. Wir haben heute ein Thema Microblogging und Open Microblogging. Dazu haben wir heute zwei Interviewgäste per Telefon. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, was mit diesem Thema gemeint ist.
Wenn nicht, werdet ihr es erfahren.
Okay, dann bis gleich.
Jo.
Da sind wir wieder zurück aus den seichten Computerklängen. Vielleicht kommt ja heute auch noch ein bisschen Rock'n'Roll, ich weiß es nicht. Ihr wisst alle nicht, was Microblogging ist?
Nee.
Nee?
Doch.
Ich weiß es. Fast.
Ich hab's noch nie gehört.
Fast.
Ich mach sogar ein bisschen.
Ah.
Aber es macht mir nicht viel Spaß.
Du fühlst dich gezwungen, das zu machen.
Ja, aber das, weil es alle machen.
Warum machst du es dann?
Weil ich, sagen wir es mal ganz ehrlich, bin ein bisschen zu phlegmatisch für komplexe Blog-Einträge. Und aber doch mitteilungsbedürftig genug, um den einen oder anderen Schmand mal ins Netz zu klopfen. Und deswegen twitter ich hin und wieder mal. Und das ist wohl Microblogging.
Das stimmt. Das würde ich auch mal so sagen, dass das Microblogging ist. Aber was Microblogging ausmacht, da können wir ja gleich nochmal zukommen. Ich würde erstmal sagen, so, du hattest schon einen Dienst genannt, Twitter. Und da würde ich mal sagen, am Anfang war Twitter und es war gut. Aber dann wurde es irgendwie schlechter.
Es war doch von Anfang an ziemlich umstritten, oder?
Ob das umstritten war? Warum war das umstritten?
Ja, weil einige Leute haben behauptet, man verblödet durch Twitter, ne, die posten da nur Abkürzungen, man kann sich darüber nicht richtig austauschen.
Ja gut, bei der Erfindung der Bahn haben die auch gesagt, man würde in der Nervenheilanstalt landen, wenn man sich schneller als 30 Stundenkilometer bewegt.
Was machen denn die Leute bei Twitter?
Was die da machen?
Ja.
Also gut, wir können mal zu einer Definition von Microblogging kommen. Am Anfang war Twitter und Twitter hat, glaube ich, ja, wurde so als Dienst gestartet, dass man Nachrichten hinterlässt, was man gerade so macht. Im Grunde gibt es da auch direkt eine Anbindung an SMS und deswegen ist die Länge von Twitter, die Nachrichten, die man da hinterlassen kann, so 140 Zeichen. Das ist so eine Geschichte, die ganz grundlegend ist bei Twitter. Ansonsten ja, gibt es verschiedene Clients. Na, Twitter ist ein Webdienst, der kommerziell betrieben wird. Man kann auf der Webseite Nachrichten hinterlassen. Man kann das mit seinem Handy per SMS machen. Es gibt aber auch so Web-Clients, die auf dem Handy laufen, so für die ganzen iPhone-Freaks. Aber ja, das war so, glaube ich, dass man sagen kann, so, ich bin jetzt unterwegs, also so wie die Leute in der Bahn, die dann immer einen Anruf kriegen, so, ja, in 2 Minuten bin ich da. So, dafür da war das ungefähr, glaube ich, gedacht. Oder? Anderen Eindruck?
Nee, ich hatte so auch also so das Gefühl beim ersten Mal, als ich das wahrgenommen habe, dass es so die Übertragung der SMS ins Internet ist. Ja? Also, weil ich war schon sehr erstaunt, diese Begrenzung der Zeichen. Ich glaube, wie viel ist es? 160?
140.
140. Und ja, mir hat sich der Sinn am Anfang noch nicht ganz aufgetan, auch heute noch nicht so ganz, außer dass man natürlich irgendwie. Also, es ist sehr abhängig, was man da oder wer da was schreibt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, also ich hatte eigentlich am Anfang den Eindruck, man begrenzt das bewusst wie bei der SMS so und. Der Unterschied ist halt, dass man es nicht an einen schickt, sondern dass es halt alle lesen können, 1:N, ne, Relation. Hm.
Ja, na, zu den Relationen will ich auch später nochmal kommen, weil eine Beobachtung war nämlich, dass das gar nicht so ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Da würde ich unseren Studiogast auch nochmal nachher in Fragen verwickeln. Ansonsten würde ich sagen, was macht Microblogging aus? Man kann Nachrichten hinterlassen, man kann direkte Nachrichten, also private Nachrichten hinterlassen. Man kann sein Profil, also die Nachrichten, die man hinterlässt, öffentlich machen oder man kann sie umstellen auf ein privates Profil, so dass das vielleicht nicht ganz so für alle Beobachter von Datenexhibitionisten oder Privatexhibitionismus nutzbar ist. Ja, SMS und na, dass das Ganze eine API hat. Das ist ja eigentlich so ein Kennzeichen von einer typischen Web 2.0 Anwendung, nämlich dass man die über ein Programm, eine Programmschnittstelle mit anderen Diensten koppeln kann. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, warum Twitter so vor über einem Jahr irgendwann abgegangen ist, weil man das nämlich sehr schön mit anderen Diensten kombinieren kann und das halt ja diesen typischen Touch, Web 2.0 Touch gibt.
War das von vornherein damals schon gleich implementiert oder kam das dann erst nachträglich?
Es kam, glaube ich, einen Tick später, aber es war eigentlich schon die ganze Zeit da. Ja, ich würde sagen, noch eine Runde Musik und dann können wir ja vielleicht unseren Studiogast dann mal irgendwie befragen. Unser Telefongast. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt in der Leitung Cem Baschmann. Ist das richtig ausgesprochen?
Absolut korrekt.
Ich habe es auf deiner Website gelesen, wie man das. Na, wird ja wohl anscheinend auch häufiger gefragt.
Ja, also der Name ist immer ein bisschen schwierig auszusprechen, aber Cem Baschmann ist absolut korrekt.
Ah, sehr schön. Es gibt ja mal viele Leute, die sagen auch immer Robert Basic.
Ja, genau.
Dabei ist das natürlich Basic.
Genau, richtig.
Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast für uns, um ein bisschen Auskunft zu geben, weil wir haben ja eben schon so ein bisschen besprochen, was Microblogging ist, dass so die Ur-Microblogging einer Website Twitter ist und da gibt es ja aber irgendwie auch noch ganz andere Services wie Jaiku und Pounce und sogar deutsche Services. Wie bist du denn zu Microblogging gekommen?
Also eher zufällig. Ich gehörte ja letztes Jahr eigentlich eher zu denen, die nicht besonders dafür waren und immer gesagt haben, das erhöht nur den Geräuschpegel draußen. Aber Ende des Jahres, Anfang Januar so ungefähr, habe ich dann mit Twitter angefangen und so nach einigen Tagen, und wenn ich ganz ehrlich bin, auch so nach 2, 3, 4 Wochen, vielleicht habe ich langsam ein Gefühl dafür bekommen, wie es abläuft und fand das ganz gut. Und bin dann dabei geblieben.
Ja, die Faszination ist ja nicht immer einfach zu erklären, oder?
Weil ist sehr schwer, weil die Anwendung selber, also eine Anwendung wie Twitter, ist unglaublich einfach zu benutzen. Und der Nutzen von Twitter ist nicht sofort ersichtlich. Man muss es einsetzen, man muss es wirklich eine Weile benutzen, um zu verstehen, wozu das eigentlich gut ist. Im Prinzip geht es bei der ganzen Geschichte darum, dass man mit einer Menge Leuten, die man kennt oder mit denen man sonst wie Kontakt hat, ständig in Berührung ist und ständig sozusagen von denen kleine Statusmeldungen bekommt, selber welche abgibt und dadurch das Gefühl entsteht, dass sich eine Gruppe von Leuten ständig in Tuchfühlung miteinander ist. Und das ist eigentlich das Besondere.
Also du siehst das so eher als Livestreaming-Tool, also so, dass man verfolgen kann, was die anderen machen. Dafür ist es ja grundsätzlich auch gedacht gewesen, so Statusmeldungen, ich mache gerade das und so.
Genau.
Aber ganz häufig wird es ja auch eher so verwendet, dass die Leute einfach chatten, also dass die direkt Bezug aufeinander nehmen und sich was hin und her werfen, oder?
Absolut. Manche mögen das nicht und beschweren sich auch darüber. Aber im Prinzip ist es das natürlich. Wenn ich eine Statusmeldung abgebe, dann erhalte ich natürlich auch Reaktionen darauf, Kommentare auf meine Statusmeldung. Und ich kann auf diese Kommentare wieder etwas kurz erwidern. Und dadurch ergeben sich chatähnliche Situationen. Im Prinzip, also das Kommunikationsmuster selber, ist aber eigentlich eher so, wie früher mal Newsletter waren. Das heißt, einer sagt was und viele andere, die ihn abonniert haben, hören es. Nur hier ist es so, dass ich darauf gleich auch reagieren kann und dadurch ergibt sich Bruchteile von Gesprächen oder Fragmente von Konversationen. Die sind natürlich nicht so umfassend oder komplex wie vielleicht in anderen Medien, aber es genügt, um mit dem anderen in Tuchfühlung zu bleiben und das Gefühl zu haben, der andere ist in der Nähe, auch selbst wenn er auf einem anderen Kontinent sitzt.
Ich finde ja vor allen Dingen interessant, wenn es um Chatten geht, dann gibt es ja eigentlich zwei unterschiedliche Modelle, nämlich dass man beim IRC zum Beispiel direkte Kommunikation hat, also 1:1, oder man begibt sich in einen Raum, wo andere Leute sich schon befinden und man spricht mit 1:1, also 1:N sozusagen.
Hier, also bei dem Microblogging ist es in der Regel 1:1 und der Raum ergibt sich einfach indirekt dadurch, dass sich eben bestimmte Leute gegenseitig folgen. Also einen physischen Raum gibt es da natürlich nicht.
Genau. Und das finde ich nämlich irgendwie was grundlegend Verschiedenes, weil ich würde das eher mit so Art einem riesigen Platz, einem Marktplatz oder sowas vergleichen, wo der voll ist mit Leuten und man gleichzeitig mit Leuten, die direkt neben einem stehen oder auch, was weiß ich, 50 Meter weiter, gleichzeitig redet. Also so, dass man die Konversation neben einem ausschalten kann, aber es ist halt keine 1:1 oder 1:N Kommunikation, weil ich bin als einzelne Person mit vielen anderen, habe die abonniert, das heißt, die lese deren Nachrichten und gleichzeitig werde ich abonniert. Das heißt, ich befinde mich da nicht in einer geschlossenen Gruppe, sondern eher in so einer Art Beziehungsgeflecht. Und ich empfinde das so, dass man dadurch zum Beispiel ganz häufig ganz viele andere interessante Personen entdecken kann, weil man merkt so, der kennt den auch und der unterhält sich mit dem über das und das Thema. Da steige ich auch mal ein.
Also ich finde den Vergleich mit dem Marktplatz hervorragend. Habe ich mir auch gleich notiert. Ich bin auch ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Nein, ich finde den Vergleich wirklich hervorragend. Es ist tatsächlich so, dass sich alle gleichzeitig, wenn man so will, in dem gleichen Raum befinden. Twitter hat ungefähr 3 Millionen registrierte Mitglieder ungefähr. Theoretisch, wenn sie alle online wären, wären 3 Millionen Leute auf diesem Marktplatz. Dein Einwand in Richtung 1:N-Beziehung, das sei, dass das nicht ganz so sei, da gebe ich dir auch völlig recht, die 1:N-Beziehung ist etwas vereinfachend. Schlicht und einfach, weil eine 1:N-Beziehung ein bisschen unterstellt, dass das bidirektional ist. Ne? Dass wenn ich den einen sehe, der andere mich auch sieht und wir uns miteinander unterhalten, das ist hier nicht der Fall. Das heißt, ich habe zum Beispiel in Twitter, auch wenn ich eher in Identica unterwegs bin, in Twitter mittlerweile, weiß ich gar nicht, glaube ich, so 800 Follower, also Leute, die bei mir abonniert sind, und habe, glaube ich, so um die 400 Leuten, denen ich folge. Mehr kann ich auch gar nicht verkraften. Dadurch kann man ja schon sehen, dass mindestens 400 Leute da sind, denen ich nicht folge, schlicht und einfach, weil ich das nicht kann. Das könnte ich gar nicht verfolgen. Und daraus ergibt sich natürlich immer ein gewisses Ungleichgewicht. Aber eben die Tatsache, dass sich irgendwo alle miteinander verbunden sind und dass sich in diesem extrem komplexen Verbundnetzwerk Cluster bilden, Cluster von Freunden, die sich dann eben ganz bewusst wechselseitig folgen, ergeben sich ja in diesem riesigen, komplexen Netzwerk eine Unzahl von kleinen Communities, die unglaublich flexibel umkonfigurierbar sind, indem ich einfach jemandem weiteren folge oder jemandem, den ich abonniert habe und folge, einfach wieder vielleicht entfolge sozusagen. Ne?
Das heißt, es ist nicht ganz so statisch wie bei einem IRC-Chat, dass man sich in einen Raum begibt. Na, der Raum hat einen Titel wie zum Beispiel Thema so und so, sondern man befindet sich in einem personenorientierten Geflecht, das sich eigentlich auch recht schnell ändern kann.
Absolut, exakt.
Nun kenne ich das gar nicht so mit Leuten, die so viele Follower haben. Na, wie ist denn das? Na, rauscht das dann bei dir nur noch so durch mit den Nachrichten? Na,
du, also Gott sei Dank sind nicht alle online und Gott sei Dank schicken nicht alle gleichzeitig irgendwelche Meldungen, weil dann wäre man so, glaube ich, völlig überfordert und könnte das gar nicht folgen. Sondern ich denke mal, also mein Mainstream, also wo ich meine Nachrichten nachlesen kann, der ist eigentlich immer noch relativ überschaubar. Ich kann relativ gut den Leuten folgen und weiß von so gut wie allen, vielleicht allen nicht übertrieben, aber von den meisten, die ich auch persönlich kenne oder auch sonst wie über das Internet gut zu tun habe, immer wenn sie sich natürlich entsprechend melden, wo sie sind, wie es denen geht, was sie tun, was sie wollen, ob sie Fragen haben. Und das geht eigentlich relativ gut.
Also der rechnergestützte Freundes- und Bekannten Verwaltung, Überwachung.
Naja. Überwachung? Könnte man auch so sehen. Überwachung nicht, aber nein, also die Überwachung nicht. Also ich überwache nicht hier jemanden, aber man ist ständig in Kontakt.
Man kriegt zumindest, es sind ja auch, man ist ja jedem selber freigestellt, na, wie viele Daten von man sich freigibt. Und insofern sehe ich das auch nicht ganz so kritisch wie andere Leute, die dann irgendwie ja von Datenexhibitionismus oder sowas sprechen. Ich bin da bei bestimmten Diensten, die mit VZ enden zum Beispiel, auch irgendwie eher kritisch, weil ja. Ich denke, da sind auch gar nicht so viele aufgeklärt, was sie da eigentlich tun.
Ja.
Vor allen Dingen mit Bildern veröffentlichen und Ähnlichen.
Ich habe das in meinem Bekanntenkreis, im Freundes- und Nachbarkreis natürlich extensiv. Wir haben ja alle hier Kinder. Manche dieser Kinder sind 13, 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt. Gerade die, die 13, 14 sind, die ja auch recht, sag ich mal, engagiert, teilweise im Internet unterwegs sind, sicher auch mal hier und da beim VZ, mit VZ-endenden Dienst, Schüler-VZ und ähnliches aktiv sind oder MySpace oder so. Da machen sich eigentlich alle Eltern natürlich auch Sorgen und wir sprechen auch mit den Kindern über diese Dinge. Aber ich merke natürlich, dass einerseits von den Schulen nichts kommt. Ich würde mir sehr wünschen, dass es einen Aufklärungsunterricht gibt oder Aufklärungsunterrichtseinheiten gibt zum Thema Internet.
Medienkompetenz,
absolut. Was heißt das, wenn ich meinen Namen da preisgebe, meine Telefonnummer, mein Alter oder so? Oder wenn ich in irgendeinem Chat oder im Forum unterwegs sein sollte und jemand gibt vor, ein 12-jähriges Mädchen zu sein, was müsste ich davon halten? Und all diese Dinge. Ne? Das heißt, bei Kindern, gerade an Heranwachsenden, ist es unglaublich wichtig, dass sowohl Schulen wie auch Eltern sich engagieren. Von den Eltern ist das vielleicht nicht immer möglich. Einmal, weil denen das selber das Bewusstsein manchmal vielleicht fehlt, beziehungsweise weil sie im Internet nicht aktiv sind. Aber ich würde es mir sehr, sehr, sehr wünschen von den Schulen, dass der ein oder andere Lehrer sich ein oder mehrere Unterrichtseinheiten mit diesem Thema gezielt beschäftigt, ähnlich wie Sexualkundeunterricht, ähnlich wie Gewaltprävention und ähnliche Dinge. Ne?
Ja.
Das gehört mit zu der Standardausrüstung Und da bin ich gerne bereit, mal eine Logarithmusrechnung ein- und durch die Einheit ausfallen zu lassen.
ja, aber ich glaube, die Lehrer tun sich da noch sehr schwer. Also ich glaube, da können die sich eher von ihren Schülern was zeigen lassen heutzutage.
Wie? Handwerklich mit Sicherheit, aber trotzdem
das Bewusstsein,
oder man kann auch eine offene Stunde gestalten und diese Probleme ansprechen und Problembewusstsein wenigstens schaffen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und mir aus Hamburg ist nicht eine einzige Schule bekannt, die sich mit diesem Problem beschäftigt oder der Sache sich stellt, wobei das völlig simpel ist. Klar. Ich bin selber angesprochen worden, ob ich so etwas in den Schulen machen könnte, ab und zu mal. Habe ich gesagt, im Prinzip sehr gerne, nur ich bin kein Pädagoge. Ich weiß nicht, wie man das vermitteln kann.
Ja, gut. Nun sind diese ganzen Dienste ja auch relativ neu. Und na, ich finde es ja eigentlich auch ganz gut, dass da viel experimentiert wird, na, dass da viel ausprobiert wird, wie man das irgendwie noch alles nutzen kann. Mhm. Wenn Schüler da irgendwie den Lehrern voraus sind, wird es dann irgendwie schwierig, weil die, weiß ich auch nicht, wie man das lösen kann. Aber zumindest für irgendwie kommende Jahrgänge kann man das sicherlich mal irgendwie anregen, sowas. Der Grund, warum wir heute mit dir telefonieren, ist unter anderem, dass du im Januar eine Konferenz machst.
Ja, am 23. und 24. Januar kommenden Jahres, also jetzt in 300 Monaten vielleicht ungefähr, wollen wir in Hamburg eine Konferenz machen, die MBC 09, die Microblogging Conference 2009. Die Idee kam mir vor einigen Wochen. Ich hatte mich ja nun dieses ganze Jahr sehr viel mit Microblogging beschäftigt. Das hat teilweise private Motivation, einfach weil es eine spannende neue Geschichte ist. Und die andere Motivation, die ich hatte, war natürlich auch, dass ich sozusagen ein Projekt hier habe, was das umsetzt. Das Projekt nennt sich Brocast. Das ist zu finden unter brocast.com. Da kann ich nachher nochmal was erzählen. Und ich habe gemerkt, dieses Thema ist sehr interessant und es ist eigentlich das große Thema dieses Jahr, was unglaublich starke Impulse in das Web reinschickt. Ne? Und es passiert sehr viel mit diesem Thema, um dieses Thema herum. Und man kann auch einerseits sowohl in den USA wie auch in Europa sehen, dass sich wahnsinnig viele Leute angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich fand das einfach interessant und wichtig, dass wir in Deutschland mal zusammenkommen und mal uns gegenseitig einmal kennenlernen natürlich. Zweitens vielleicht, dass wir uns die Projekte vorstellen oder unsere Erfahrungen erzählen oder auch voneinander lernen. Und was auch sehr wichtig ist, dass einige Leute, wichtige Leute in diesem Bereich auch zu dieser Konferenz kommen. Leute, die hier manchmal, also an einigen Stellen mal Maßstäbe gesetzt haben und auch mal eine ganze Menge schon geschaffen haben. Unter anderem dabei ist Evan Prodomo. Evan ist der Schöpfer von Identica, also einem Microblogging-Dienst auf offener Basis. Können wir auch später nochmal drüber reden. Aber eben halt auch jemand, der namentlich kaum bekannt ist, aber dessen Werkzeug die meisten Leute auf dem Desktop haben, nämlich die Applikation Twirl, also ein Desktop-Client für Microblogging. Der Schöpfer von Twirl, Marco Kaiser, wird kommen und er bringt auch einige Leute, interessante Leute mit und wird auch einige Sessions halten, übrigens Evan Prodomo auch. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, Marco sitzt in Hamburg.
Ah.
Das weiß keiner.
Nee, das,
also er ist nicht nur der Schöpfer und Entwickler von Twirl, sondern er ist auch der Kopf der Entwicklung von Seismic.
Ah, okay. Das ist doch eigentlich ein amerikanisch...
Also Hamburg ist gar nicht so schlecht an der Ecke.
Das ist doch eigentlich ein amerikanisch-französischer Dienst, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, wird aber in Hamburg erdacht. Guck an.
Interessant.
Weiß man nicht.
Ja.
Und ein furchtbar netter Typ.
Okay. Das heißt, es sind verschiedene Entwickler da.
Ja.
Wird das sonstige Programm, wie wird das entwickelt?
Ja, also ich kriege jetzt viele Vorschläge, was man machen kann. Ich sammle die. Im Prinzip wird es natürlich einen recht technischen Part geben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir vielleicht das eine oder andere Hands-on ausprobieren können, vielleicht mal einen Lakonika-Server aufsetzen können oder was auch Praktisches zu Java erfahren können, was nicht so ganz trivial ist, vor Ort aufzusetzen, ad hoc, aber trotzdem, dass wir sozusagen immer auch technische Konzepte kennenlernen und vorstellen und diskutieren, aber eben halt auch unterschiedliche Möglichkeiten erfahren und sehen hinsichtlich Anwendungsgebieten und andere Dinge. Was kann man mit der Geschichte überhaupt anfangen und machen? Ne?
Ja.
Also es ist eine Konferenz nicht nur für technische Leute, sondern auch für alle anderen Leute.
Da wäre es doch eigentlich mit dem Thema Medienkompetenz auch schon eine Session wert, oder?
Absolut, du bist eingeladen und ich liste dich gleich.
Okay.
Kein Problem, schon notiert hier auch. Also schon der zweite Vorschlag von
also
dir.
Eine Idee, na, wie man dieses Microblogging ja auch jetzt ab vom Internet auch nochmal in einem kleinen Kreis nutzen könnte. Bei der Republika in Berlin, na, ja, gab es doch so eine Art SMS-Wall, na, wo,
ja,
man,
ja,
wo man im Publikum saß, na, und
der Twitter-Wall war das.
Ja, ich glaube, das war eine
SMS-Wall. Ich war nicht auf der Republika, aber ich meine, das war eine Twitter-Wall.
Ich glaube, das war eine SMS-Wall.
Echt?
Insofern ist das eigentlich, aber eigentlich ist es ja egal, weil Twitter funktioniert ja auch mit
ja,
SMS.
Ja, genau, das ist ja das.
Und das ist halt auch eine interessante Anwendung, weil man sitzt in so einem Konferenz, ja, eine Panel oder sowas, na, oben diskutieren Leute und anstatt, dass jemand mit dem Mikrofon rumgeht oder ergänzend dazu, kann halt jemand per Handy schnell mal eben was eintippen. Das erscheint bei den Diskutierenden oben,
ja,
irgendwie auf einem Monitor und,
ja,
hinter denen auf einer großen Leinwand.
Wird auch so sein.
Und das ist eine ganz großartige Sache, wie man Microblogging auch noch einsetzen,
ja,
kann.
Also wird auch so sein. Also wir haben das im vergangenen Januar schon gemacht beim WordCamp 08. Das WordCamp war eine Konferenz zum Thema WordPress, also das Blogsoftware. Da hatten wir eine Twitter-Wall und das hat auch viel Spaß gemacht. Und während die Sessions liefen, hat natürlich jeder auf Teufel komm raus rausgetwittert. Und es war eine Twitter-Wall, richtig, und nicht eine Microblogging. Mal nebenbei nochmal zu erwähnen. Dann gab es vor 4 Wochen, ne, ungefähr, die allererste Microblogging-Konferenz, eine sehr kleine in den USA, in San Francisco, wo eigentlich alle Amis, die wirklich maßgeblich in diesen ganzen Entwicklungen sind, also von Bistone, von Twitter, der Gründer von Twitter, Mitgründer von Twitter, Evan Prodomo war natürlich da, Steve Gilmore war da, Dave Weiner war da und so weiter.
Die ganze Technik.
Die ganze Creme de la Creme, also auch, ja, wirklich jeder, der irgendwie namentlich, glaube ich, weit über die Grenzen bekannt ist, waren 30, 35 Leute. Also Loic von Seismic war auch da natürlich. Und die waren den ganzen Tag zusammen und das wurde ja live übertragen. Also in unserer Zeit war das natürlich so ziemlich spät, beziehungsweise früh. Ich habe das aber fast alles verfolgen können. Und da war natürlich so, da ich die meisten oder viele von den Accounts hatte, in Twitter oder Identica von den Leuten, konnte ich parallel dazu Messages absetzen, direkt in die Live-Schaltung rein und konnte sehen, wie die sozusagen auf ihrem Rechner oder auf ihren anderen Geräten das gelesen haben und dann 5 oder 10 Minuten später eine Frage gestellt hatten, die ich gebeten hatte, dass die vielleicht interessant sein könnte, die zu fragen.
Ja.
Also das funktioniert. Also das fand ich sehr, sehr toll und das war ein 9000 Kilometer Unterschied.
Ja,
und neun Stunden Unterschied auch noch.
So ähnlich habe ich das auch mitbekommen, weil okay, da steht dann natürlich die eigentliche Konferenz im Vordergrund, aber neben dieser Konferenz findet noch so viel an Kommunikation statt, ob es nun per Jabber ist oder per
Absolut.
Twitter und so.
Ja.
Und ich habe einige sehr interessante Sachen nebenbei erfahren, die dann Leute auch so gesagt haben und nur so im Vertrauen, während so im öffentlichen Gespräch dann nicht zur Sprache
Richtig,
kam.
Genau.
Wie zum Beispiel, achso, ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, wie diese Konferenz hieß, weil den Namen finde ich so witzig, Bierhack-Konferenz.
Bärhack.
Bear Hug Conference.
Das ist die Bear Hug Conference in San Francisco, ja.
Und na, der Name, den finde ich witzig, weil der wurde so erklärt, Jan Bär umarmen, na, das ist na, wie eine Technik, die noch nicht etabliert ist, zu umarmen und so lange festzuhalten, bis sie etabliert ist.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, war es Dave Weiner, der das geprägt hat, oder ist es einer von beiden? Und da geht es ja darum zu sagen, okay, es gibt jetzt irgend sowas wie einen Standard oder de facto Standard, das ist Twitter, finden wir alle zwar nicht so doll, hat so ein paar Nachteile und zwar nicht ganz wenige, aber wenn ich denn jetzt irgendwas werden will in diesem Geschäft, dann muss ich irgendwo auch Twitter-kompatibel sein. Ich muss also die API, also die Programmierschnittstelle von Twitter irgendwie ansprechen können. So, also umarme ich Twitter und drück fest. Ne? Und sagt, ja. Twitter, du bist der Allergrößte, ich mache aber meinen eigenen Kram hier noch weiter. Und irgendwann hoffe ich natürlich, dass bei meinem Kram dann ein bisschen prominenter wird.
Ja, das
eine
ist
kleine
auch
Anmerkung an der Stelle.
Auch eine interessante Interpretation.
Ja, ich warne aber davor. Also die Sache ist doch die, wenn ich auf den Markt gehe und sehe lauter diese berühmt-berüchtigten 500-Pfund-Gorillas vor mir, die natürlich nichts von mir wissen wollen und die mich erleben als hier eine kleine Schmeißfliege, die sie am besten ignorieren und erdrücken würden. Aus meiner Urzeit, 80er, 90er Jahre, Microsoft, ich hoffe, ich darf den Namen hier im Kanal nennen, war das so, da gab es nämlich einen ziemlich platten Spruch. Ne, wie ist Microsoft unter anderem auch groß geworden? Und da ging es darum zu sagen, okay, wenn ich irgendwas neu in einem Markt bin, in einem Bereich Nische oder so, das Erste, was ich mache, ist hinzugehen und den größten Konkurrenten zu umarmen, in Klammern Bear Hug.
Mhm.
So, dann sagst du, du bist ganz toll, ne? Ich liebe dich und lass uns so ein bisschen was zusammen was machen und ich arbeite dir zu. Das heißt also, embrace auf Englisch, umarmen. Stufe 2 heißt expand. Das heißt, wir erweitern zusammen das Geschäft. Ne? Das alte Nummer von Microsoft. Ne? Wir werden groß zusammen. Ich helfe dir, wir werden groß. Und irgendwann fängt dann der Kleine an, größer zu werden und fängt an, sozusagen bedrohlich zu werden für den eigentlich vermeintlich Großen. Und dann kommt die dritte und letzte Stufe. Und die hat Microsoft immer mit tödlicher Sicherheit gesetzt. Die hieß nämlich Extend, auslöschen.
Mhm.
So hat er das mit einer ganzen Menge Konkurrenten gemacht. Und das hat immer funktioniert.
Ja, die Geschäftstaktiken von Microsoft haben wir in unserer Sendung auch schon einige Male besprochen. Na, da kann
ich Bücher drüber schreiben.
Ja, das
aus dem eigenen Erleben
das,
und mit Anekdoten füllen, das würde ganze Jahre von Sendungen füllen.
Das macht es zumindest irgendwie mal interessant, na, weil ja. Die machen das schon echt geschickt, aber irgendwie natürlich doch auf schweinische Art und Weise.
Ja, klar, natürlich.
Was ich nochmal ansprechen wollte an dieser Nebenbei-Kommunikation, die bei der Berghagner-Konferenz lief, war, dass nämlich jemand nebenbei steckte, so, ja, hier die ganzen Microblogger, die wollen eigentlich gar nicht weg von Twitter. Die wollen eigentlich zwar Microblogging groß machen, aber nur, damit sie irgendwie noch mehr irgendwie Follower haben und die können aber praktisch gar nicht von einem Dienst zum nächsten wechseln.
Das ist genau der Punkt. Also der entscheidende Punkt eigentlich momentan in der Diskussion in diesen Tagen. Der Punkt ist aber, die Leute sind nicht mit einem Produkt, weil sie das Produkt so cool finden oder weil sie jetzt in diesem speziellen Fall jetzt an Twitter als das Allergrößte halten, sondern die Leute völlig zu Recht wollen mit ihren Kontakten zusammenbleiben. Darum geht es. Das heißt, ich habe das ja nun vor, glaube ich, im Juli war das, glaube ich, habe ich ja gemacht, ich bin von Twitter weg, obwohl ich eine Riesenrotte an Leuten hatte, die mir folgten, bin ich sozusagen alleine rüber nach Identica und habe gesagt, Jungs, ich bin jetzt hier und ich komme nicht zurück. So. Und stand da erstmal völlig alleine. Und mir war das erstmal wurscht und ich habe einfach losgelegt. So. Dann kamen immer mehr Leute von Twitter rüber zu Identica. Und dann hat sich da auf der anderen Seite eine große Gruppe gebildet. die meisten Leute haben auch völlig zu Recht gehabt und gesagt, pass mal auf, ich bleibe aber drüben bei Twitter, weil alle meine Twitter-Kollegen, also Kontakte sind drüben. Und ich kann sie ja nicht mit rübernehmen. Ich kann sie ja weder exportieren noch...
Und es ist sogar falsch anzunehmen, dass die bei dem neuen Dienst ähnlich heißen oder gleich heißen.
Die konkreten einzelnen Namen.
Ja, genau.
Ja, ich hatte jetzt in meinem Fall nun den gleichen Namen. Später hat sich das herausgestellt, dass es ganz gut war, dass ich das so gemacht hatte. Ich hatte aber nicht bewusst das so gemacht. Und dann ergab sich die Möglichkeit ziemlich schnell, dass man bewusst aus dem einen System in das andere Messages schicken konnte. Das hatte ich damals als Spam erfunden und habe gesagt, das will ich nicht. Heute ist das so, seit einer Woche, zwei, bei Identica zumindest und bei allen anderen Lakonica-basierten Microblogging-Services, dass wenn ich eine Message absetze, sie automatisch, wenn ich das angekreuzt habe natürlich nur, auch in Twitter erscheint.
Also jetzt bei Identica?
Jetzt bei Identica ist das so, aber auch wenn die anderen Lakonica-Server ähnlich aufgesetzt sind, auch so. Also wenn sie den letzten Lakonica-Release haben und entsprechend konfiguriert haben, ist das halt auch.
Gut, wir müssen, glaube ich, jetzt erst noch mal ein bisschen was erklären. Nämlich, ja. Dass Twitter so erfolgreich wurde, dass sie Opfer ihres Erfolges wurden, nämlich ganz einfach, weil sie so schnell gewachsen sind, dass der Dienst anders benutzt wurde als ursprünglich geplant, nämlich sehr intensiv.
Und dafür war Twitter nicht ausgelegt.
Genau. Und dieser angesprochene Walled Garden nennt man das im Englischen. Mhm. Das heißt, man ist eingezäunt in einem Dienst. Man findet den eigentlich gut, möchte aber vielleicht eigentlich auch nochmal wechseln zu einem anderen Dienst und man kriegt seine Daten nicht raus. Man kriegt seine Freunde nicht mal raus. Man kann unter Umständen in diesem Walled Garden System seinen Account noch nicht mal löschen. Sowas gibt es auch noch. Und deswegen haben sich schlaue Leute, in diesem Fall Evan, das Open Microblogging System ausgedacht, beziehungsweise es ist eine Spezifikation. Und also ein System erdacht, wo es der Gedanke dieses Microbloggings hochgehalten wird, nämlich dass das ein tolles System ist. Aber wie wäre das eigentlich, wenn man mit einem mobilen Telefon nicht von einem Anbieter zum anderen telefonieren könnte?
Genau, das ist.
Und also als verteiltes System, Open Microblogging Spezifikation umgesetzt, wurde dann mit der Software von Evan, das heißt, er hat die Spezifikation geschrieben, er hat angefangen, eine Software zu schreiben, die nennt sich Lakonica und der Dienst, den du angesprochen hattest, Identica, ist dann sein Dienst, den er betreibt.
Genau, das ist ein Showcase, wenn man so will, von Lakonica, ne?
Genau. Und das heißt, seine Vision ist nicht nur, Microblogging könnte viel größer sein, wenn es nicht nur von Twitter betrieben wird, sondern Microblogging an sich ist was Großes, hat ganz viel Potenzial, vielleicht sogar so viel Potenzial wie Web oder E-Mail.
Absolut richtig. Du hast mehrere Dinge jetzt angesprochen. Vielleicht trotzdem nochmal eine ganz kleine Korrektur. Also OMB, das Open Microblogging, ist nicht von Evan. Evan hat das aber als erster praktisch umgesetzt. Es ist aber in Zusammenarbeit mit ihm entstanden.
Das steht aber auf der Open Microblogging Website oben sein Name unter der Spezifikation.
Aber eigentlich ist es nicht von ihm.
Nicht?
Nicht wirklich.
Wer hat es gestartet? Wissen
ich
wir das?
Ich überlege gerade den Namen. Liegt mir auf der Zunge, liefere ich gleich nach.
Aha. Gut. Aber zu seiner Vision.
Ja. Die Vision ist schlicht und einfach folgende. Es muss möglich sein, plattformübergreifend oder zumindest serverübergreifend, dass der eine mit dem anderen kommunizieren kann. Das kann man vergleichen, wie früher AOL mal funktioniert hat mit dem E-Mail. Das heißt, früher war das so, vor 15, 20 Jahren, da konnte man nur eine Mail schreiben, wenn man selber in AOL war, an einen anderen AOL. Ein anderes AOL-Mitglied. Es war nicht möglich, sozusagen außerhalb von AOL eine Mail zu schicken. Das wurde dann natürlich irgendwann mal schnell geändert. Und das ist natürlich kein Zustand. solange man nur einen Service hat für etwas, dann spürt man das noch nicht. Aber in dem Moment, wo es mehrere Services draußen gibt und Leute auf unterschiedlichen Plattformen registriert sind, dann wird das natürlich eine gravierende Einschränkung. So, und deswegen gibt es Open Microblogging und damit ist es im Prinzip, das ist die Essenz, im Prinzip möglich, dass ein User auf einer Plattform in einem System direkt seine Follower in anderen Systemen, in fremden Systemen adressieren kann. Solange sie diese Systeme untereinander sich über das OMB, über den OMB-Standard verständigen können. Das muss nicht immer Lakonika sein. Ja, also Evan, der ein großer Verfechter von Open Software ist, möchte ja nun gerade, dass dieser Standard im Microblogging-Bereich allgemein wird und auch von allen weitergepflegt wird. Es ist also kein, wenn man so will, proprietärer, herstellerabhängiger Standard wie bei Twitter. Ich persönlich glaube, dass Twitter den Walled Garden nicht mehr lange aufrechterhalten kann, sondern sie müssen sich aufmachen und ich gehe davon aus, dass sie irgendwann in den nächsten Monaten, einem halben Jahr den aufmachen werden müssen, weil sonst riskieren sie schlicht und einfach, dass sie das Wachstum in dem Markt nicht mehr mitnehmen können. Ne?
Interessant war ja auch, dass die Twitter-Leute bei der Bergner-Konferenz dabei waren und anstatt, dass die darauf angesprochen werden, ja, wie haltet ihr das denn mit dem Open-Microblogging-Standard und wollt ihr da nicht mitmachen und so, war meines Wissens irgendwie die ganze Kommunikation mit den Leuten. So, wo sind denn eure Features, die ihr jetzt abgeschaltet habt? Weil euer Dienst irgendwie nicht gut genug skalierte, das heißt, mit der Menge, Masse der Benutzer zusammengebrochen war, da wurde dann abgestellt, die Jabber-Funktionalität, mit der Jabber-Funktionalität, die Tracking-Funktionalität.
Richtig,
mit Jabber konnte man dann halt über seinen Chat-Client mit Twitter, den Twitter bedienen und mit der Track-Funktionalität konnte man einzelne Worte abonnieren, wo man sagen konnte, so ja,
genau.
Immer wenn jetzt irgendwie Open Microblogging erwähnt wird, irgendwo auf Twitter, dann sag mir mal Bescheid.
Genau.
So, ohne dass ich den Leuten irgendwie folgen muss.
Richtig.
Und das fand ich ganz komisch, dass die Top-Techies dann doch nur wieder auf die Idee kamen, so hier, meine Twitter-Funktionalität, die ich brauche für mich, aber so die eigentliche Vision, die diskutiert werden sollte, kam da irgendwie gar nicht ins Gespräch.
Also bei der Bergkompetenz war das vielleicht einer der bemerkenswertesten Momente, wo die drei Twitter-Leute, also allen voran Biston und die zwei anderen, auftauchten. Also die Atmosphäre kühlte sich merklich ab. Bedenken wir, da waren die 30, 35 Top-Leute der Branche in einem einzigen Raum. Und man merkte richtig, wie nervös und unsicher und sich unwohl, die Twitter-Leute sich unwohl gefühlt haben. Und sie wurden nicht richtig aufgenommen von den anderen. Und die Twitter-Leute haben sich extrem reserviert gegeben. Es ist richtig, dass Twitter ja nun nach und nach immer mehr wichtige Funktionen abschalten musste, weil sie die Performance von Twitter runtergedrückt haben. Und das ist genauso, als wenn man sozusagen in einem Heißluftballon unterwegs ist und man hat irgendwo ein Loch und man sinkt und sinkt und sinkt. Das Einzige, was man machen kann, ist die Sanddecke runterwerfen, ne, um wieder Höhe zu gewinnen.
Ja.
Das ändert sozusagen an der Konzeption und an der ganzen Geschichte nichts. Und irgendwann weiß man auch, wenn man das weitermacht, irgendwann landet man doch unten. Und dieses Gefühl hatten, glaube ich, viele Leute. Hintergrund bei der Sache ist schlicht und einfach folgender. Twitter ist technologisch eine Ruby on Rails-Anwendung, die eine Datenbank bedient. Im Sinne, dass wenn ich eine Message rausschicken will, ich de facto in diese Datenbank reinschreibe, die Applikation, die sie rausnimmt, darstellt und so weiter und unter anderem einen Jabber-Server übergibt, der das dann sozusagen rauspustet. Wenn diese Datenbank nicht performant ist, nicht richtig skaliert, das Datenmodell nicht richtig ist, beziehungsweise schlicht und einfach, wenn sie den Durchsatz nicht schafft, dann stoppt dieses ganze System. Daher immer diese Meldung, die kam, dass die Datenbank sozusagen dicht sei, ne?
Genau.
So. Identica ist dummerweise, muss man sagen, ein bisschen ähnlich. Es ist eine PHP-Anwendung und darunter ist eine MySQL-Datenbank. Und der Kommunikationsdienst Jabber ist wiederum nur ein Service, der über einen Daemon angesprochen wird. Ganz beknackt. Weil die werden natürlich mit wachsendem Durchsatz ein ähnliches Schicksal erleiden. Es ist zwar architektonisch ein Tick anders, aber das Grundprinzip ist das gleiche.
Gut, das hängt vermutlich auch einfach damit zusammen, dass Twitter anders geplant war, als es jetzt benutzt Richtig. Wird. Und während die Twitter-Leute denken, dass Jabber einfach nur so eine Ergänzung von ihrem Dienst ist, gibt es viele Leute, die Twitter oder Jabber ganz wichtig für Twitter halten. Und dann gibt es noch die Leute, die, und da kommen wir später auch nochmal zu mit unserem zweiten Interviewgast, die sagen, dass der tolle Jabber-Chat-Dienst eigentlich ganz wesentliche Aufgaben von einem Open-Micro-Blogging-Dienst übernehmen könnte. Nämlich ja, diese angesprochenen Skalierungsschwierigkeiten, dass immer alles in der Datenbank hin und her geschoben werden muss. Das müsste eigentlich Queue-basiert sein. Das heißt, die Nachrichten, die reingehen und die rausgehen, müssen sich in so einer Warteschlange befinden. Und da gibt es also Leute, die extreme Verbesserungsvorschläge haben, wie sowas organisiert sein muss.
Ja, also da kann ich gleich dich ungern unterbrechen und sagen, wir haben nicht nur diese Vorschläge gemacht, sondern wir haben es gemacht seit einem halben Jahr technisch und seit 6 Wochen, glaube ich, ungefähr, in einem experimentell kommerziellen Test. Das ist Brocast. Brocast basiert ausschließlich auf Jabber. Es ist ein reinrassiger Jabber-Server und es ist also nichts anderes als eine IEM-Anwendung, wenn man so will.
Mit Web-Interface.
Mit Web-Interface und mit IEM-Client, wenn man so kann man ja ansprechen. Man kann per Mail reinschicken, per Mail rausnehmen und eine ganze Menge weiter schicke Sachen. Und jetzt fragen sich alle Jabber-Leute, wenn ich denn die Message rausgepustet habe, wo ist denn die Message nachher? Ne? Wo wird sie archiviert? Ganz simpel. Wir haben das Prinzip genau andersrum gemacht. Wir haben den Jabber-Server als zentrale Plattform und haben sozusagen die gesamte Applikation darauf aufgebaut. Es ist eine reinrassige Jabber-Anwendung, die aus den Queues in die Datenbank eine Kopie der Message schreibt.
Mhm.
Ne? So dass das ist, jede Message natürlich archiviert ist dadurch. Und der Durchsatz ist granatenhaft. Und skalieren kann man das natürlich bis zum Abwinken, schlicht und einfach, weil Jabber genau dafür gedacht ist.
Ja.
Daher kommt das ja.
Es ist aber noch kein verteilter Dienst. Und Open Microblogging, und das ist dann, glaube ich, auch noch die Herausforderung, definiert ja sogenannte Federated Services.
Exakt, ja.
Und das muss man dann so ähnlich wie E-Mail verstehen, dass jede Instanz eines Open Microblogging Services mit einem anderen kommunizieren kann. Das wirft ganz neue Fragen auf, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Microblogging-Dienst jemand anders adressieren will, weil ich ihm irgendwas direkt mitteilen will, wie adressiere ich den dann? Wenn ich den Kurznamen verwende, dann gehe ich ja irgendwie davon aus, dass er auf dem gleichen Service ist. Aber bei einem verteilten Service müsste ich dann ja schon sowas wie eine E-Mail-Adresse haben. Und ich glaube daran, das sind so Fragen, die da die Leute, die die Spezifikation schreiben, jetzt gerade beschäftigt. Absolut. Weil man schreibt normalerweise immer das @-Zeichen voran und dann den Kurznamen.
Exakt.
Wenn man das federated machen will, dann müsste man eigentlich den kompletten Namen hinschreiben. Das kann dann recht lang werden. Mhm. Und unter Umständen hat man dann 2 @-Zeichen drin, was genau. Irgendwie nicht so richtig sexy ist.
Das Ganze ist ja ein Broadcast zunächst. Und solange man, ich mache eine Message auf meinem Server, der verteilt die an alle meine Abonnenten auf meinem Server, meinem System besser gesagt, und schleust natürlich den Rest raus. Wenn es da nicht zu Namenskonflikten kommt, kriegen die anderen das auch. Oder ist es dann eindeutig? Dummerweise kann man natürlich sich nicht mit jedem darüber verständigen, dass man unique Namen verwendet. Und das würde auf Dauer auch, glaube ich, nicht funktionieren. Und tatsächlich ist das momentan noch eine der Achillesfersen, die es gilt, noch zu lösen. Und du hast vollkommen recht, momentan arbeiten wir daran. Aber dafür darf man nicht vergessen, das OMB ist gerade mal, weiß ich gar nicht, ein paar Monate alt, nicht mal.
Gut,